Ich lese den Predigttext, der ist auch abgedruckt auf den Flyern, den ihr gekriegt habt. Kolosser 2, Vers 16 bis 23. Da steht, darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Die Wirklichkeit aber ist Christus. Niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich in scheinbarer Demut auf die Verehrung beruft, die er den Engeln erweist, der mit Visionen prahlt und sich ohne Grund nach weltlicher Art wichtig macht. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Wenn ihr mit Christus gestorben seid und euch von den Elementen der Welt losgesagt habt, warum lasst ihr euch dann, als würdet ihr noch in der Welt leben, vorschreiben? Berühre das nicht, iss nicht davon, fass das nicht an. Das alles wird verbraucht und dadurch vernichtet. Menschliche Satzungen und Lehren sind es. Man sagt zwar, in ihnen liege Weisheit, es sei ein besonderer Kult, ein Zeichen von Demut, seinen Körper zu kasteien, doch es bringt keine Ehre ein, sondern befriedigt nur die irdische Eitelkeit. Jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Auch wieder ganz schön komprimiert so der Text. Aber wenn man genau hinschaut, da merkt man doch, das hat ganz schön was auch mit unserem Leben zu tun. 2000 Jahre sind seitdem vergangen, bis dieser Brief geschrieben wurde. Und manches verändert sich natürlich, aber der Mensch bleibt in seinem Wesen doch ziemlich derselbe. So, das Äußere, das verändert sich, das Innere bleibt. Und das Thema ist nach wie vor, lass dich nicht einfangen, lass dich nicht einwickeln, wie letztes Mal auch schon. Also der zweite Teil heute. Irgendwie funktioniert. Ah. Gut. Also ich möchte auch wieder einleiten. Ich werde nicht müde davon zu reden. Mir ist es einfach total wichtig, was mir Jesus bedeutet zu sagen. Jesus bedeutet mir, er hat mich frei gemacht. Er hat mich frei gemacht. Vorher war mein Leben geprägt sehr stark durch Todesangst. Das hängt damit zusammen, dass mein Vater sehr früh gestorben ist und ich schon als 9-Jähriger sehr massiv mit dem Sterben zu tun hatte. Da habe ich mir überlegt, was ist mein Leben wert, wenn es irgendwann mal zu Ende ist. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Und er hat mir die Tür zum Himmel aufgemacht. So habe ich das als eine ganz große Befreiung empfunden, Christ sein zu dürfen. Letztes Jahr bin ich 50 geworden und jemand sagte mir, auf die nächsten 50 Jahre. Und ich konnte nur zustimmen. Auf die nächsten 50 Jahre, na klar, jetzt kommen die nächsten 50 und dann die dritten und immer so weiter. Also wahrscheinlich werde ich irgendwann während der zweiten 50 Jahre sterben, aber das macht ja nichts, es geht ja weiter. Ich werde bei Jesus sein, ich werde bei Gott sein. Und in der letzten Predigt, die ich gehalten habe, also Sonntag vor 2 Wochen, da hieß es ja in Vers 15, die Fürsten und Gewalten hat Gott entwaffnet. Und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Hier ist nicht Assad gemeint oder Idi Amin oder irgend so ein Diktator, sondern damit sind Geistmächte gemeint. All das zusammengebündelt, was unser Leben kaputt macht. Was auch verhindert, dass wir zum Leben in Christus kommen. Das hat er alles beseitigt, besiegt. Durch Christus hat er sie über sie triumphiert, über den Tod, über die Sünde, über alles Finstere. Und das macht mich grundsätzlich sehr, sehr froh. Frei von Sinnlosigkeit, frei von Vergänglichkeit, frei von Gericht. Das ist so etwas wie eine Medaille, die ich gekriegt habe, als ich gläubig wurde. Also wir haben ja jetzt Olympiade, da werden ja massig Medaillen verliehen an die Sieger. Und ich habe so eine Medaille gekriegt, so im Bild gesprochen, wo drauf steht Siegespreis, ewiges Leben bei Gott. Und der Unterschied zu einer normalen Medaille ist, aber ich habe diese Medaille nicht selber verdient. Das hat jemand anders verdient. Die hat Jesus verdient und er schenkt sie mir. Ich kann sie bekommen. Es ist wirklich ein Geschenk. Und jetzt springe ich mal nach Kolosse. Hier gab es, also die Stadt in der Türkei, ihr wisst, Kolosserbrief, Kolosse war eine Stadt. Hier gab es hoch angesehene Lehrer, die Einsichten und Erkenntnisse vermitteln wollten, die weit über das einfache Evangelium, über dieses Evangelium der Freiheit hinausführen wollten. Gut und schön, da konnte man was lernen von diesen Predigern. Das Tolle war, plötzlich gehörte man zur ersten Liga in der Gemeinde. Man hatte ja den anderen etwas vor, die das alles noch nicht so geschnallt hatten. Aber es gab plötzlich natürlich dadurch, dass die einen zur ersten Liga gehörten, auch eine zweite und dritte Liga in der Gemeinde. Und damit nicht genug. Sie hatten nicht nur selber einen auffälligen Lebensstil, sie fingen auch an, Regeln aufzustellen. Und die griffen tief in das Leben der Christen ein. Da sind bestimmte Speisevorschriften, die einzuhalten waren, die hatten sie aus dem Alten Testament, da hatten sie gefunden und hatten gesagt, die gelten jetzt auch hier für die Gemeinde. Und zwar genauestens zu beachten. Es ist sorgfältig Rücksicht zu nehmen auf heilige Tage und Zeiten des jüdischen Festkalenders. Und wenn man so etwas hat, dann ist man ganz gut beschäftigt, ne? Da hat man zu tun. Da hat man für andere Dinge nicht mehr so viel Zeit. Man hat vollauf damit zu tun, alles richtig zu machen. Allein schon dadurch werden Regeln zur Hauptsache. Nach außen beeindruckt so eine Frömmigkeit. Also Christsein möchte ich vergleichen mit, ja, mir ist vorhin so ein Bild eingefallen. Ihr wisst, viele von euch haben meiner Frau zu meinem Geburtstag ein Geschenk gemacht. Zwei oder drei Übernachtungen in einem Hotel. Und Marianne hat auch ganz konkrete Vorschläge gemacht und Lydia ist auch gleich ins Internet gegangen und sie hat sich die Bilder angeschaut und sie hat ganz große Augen gekriegt. Ja. Und wir haben uns vorgestellt, wie das ist, wenn wir da sind. Also sie nimmt mich wirklich mit. Ja. Oh. Also sowas, so ein Hotelzimmer und alles so toll gemacht und so tolle Möbel und so. Und da habe ich so gedacht, ah ja, Christian ist wie in so einem Vier-Sterne-Hotel sein. So. Und wenn man in so ein Hotelzimmer reinkommt, dann kann man da ganz unterschiedlich mit umgehen. Denn man kann die Tür aufmachen, gucken und leuchtende Augen kriegen und Anlauf nehmen und sich aufs Bett schmeißen. Hurra! Man kann aber auch überall Schilder aufhängen. Fass dies nicht an, rühr das nicht an. Man kann irgendwo einen Plan hinhängen mit einem Zeitplan. 8.30 Uhr aufstehen, 8.45 Uhr, Haare kämmen und so weiter. Und alles ist so vornehm. Ihr kennt das vielleicht so in Wohnungen, wo alles so vornehm ist. So, alles so fein, so jedes Stäubchen ist entfernt. Das ist die Hölle. Ja? Das ist die Hölle. Und so kann Christsein, was eigentlich ganz toll ist, schnell zur Hölle werden. Und das ist einfach eine Gefahr. Lass dich nicht einwickeln von einer Form der Frömmigkeit, wo ich sagen möchte, das ist Gesetzlichkeit. Das ist der Ausdruck dafür, der sich so in der Gemeinde eingebürgert hat. Gesetzlichkeit. Nach außen beeindruckt so eine Frömmigkeit, das ist radikal, das ist konsequent, ja, hier hat Glaube konsequent, so soll es ja auch sein, aber es ist mit einem Meer von Regeln verbunden und das ist gefährlich und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also ich bin hier durcheinander gekommen mit meinem Konzept, macht aber nichts, ich mache einfach weiter. Also ganz kurz, kann man die Freiheit wieder verlieren? Ja, die Freiheit kann man verlieren durch ungeprüfte Übernahme von Wertvorstellungen und Ansichten der Mehrheitsgesellschaft. Das war ja meine Predigt letztes Mal. Ne? Also Lauheit in einem Wort. Und die schlechte Nachricht ist, manches, was aus der frommen Ecke kommt, ist nicht minder gefährlich für unsere Freiheit, nämlich die Gesetzlichkeit. Ne? Achtung, Gesetzlichkeit. Gesetzlich geht es immer dann zu, wenn das Halten von religiösen Regeln zur Hauptsache wird. Das ist Gesetzlichkeit. Also nicht schon, wenn irgendwo Regeln auftauchen. Nicht schon, weil ordentlich muss es ja zugehen. Das ist ja in der Gemeinde so. Wir haben so unsere Regeln. So, das ist an und für sich nicht schlecht. Aber wenn die zur Hauptsache werden, das ist gesetzlich. Und typisch eben der Vers 21, nicht 20, wie hier steht, berühre das nicht, iss nicht davon, fass das nicht an. Schrecklich sowas. Regeln für den Umgang mit Gesetzlichkeit ist, erstens, lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Und das ist gleichzeitig die Hausaufgabe. Wenn schlechtes Gewissen auftaucht, lass es dir nicht machen. Am Anfang des Textes heißt es, darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise und Trank oder wegen eines Festes oder Neumond oder Sabbat. Ich sagte, ich bin grundsätzlich froh, aber das grundsätzlich deutet eine leichte Einschränkung an. Es gibt Tage in meinem Leben, da bin ich überhaupt nicht froh. Und das ist immer dann, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich weiß, ich habe was falsch gemacht. Ich habe vielleicht Leute verletzt, habe irgendwas Blödes gesagt oder getan. Und wenn irgend möglich, dann versuche ich, mein schlechtes Gewissen wieder gut zu machen. Ganz unterschiedlich, indem ich um Verzeihung bitte vielleicht, indem ich Gott um Vergebung bitte. Im Vaterunser ist mir das ja auch ständig vorgegeben. Wenn ich Vaterunser bete jeden Tag, dann komme ich immer an die Stelle und vergib uns unsere Schuld. Und ich habe das sehr nötig. Und indem ich versuche, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Ein schlechtes Gewissen kommt immer mal vor und es ist ja gut, dass es das Gewissen gibt, dass der Schöpfer uns damit ausgestattet hat. Aber eine Frömmigkeit, die so ist, dass ich eigentlich permanent mit einem schlechten Gewissen rumrenne, weil immer alle Regeln halten, das kann ich ja gar nicht, dann zerstört das die Freiheit, die ich in Christus habe. Dann macht es das von innen wieder kaputt. Es gibt eine Frömmigkeit, die sieht dem biblischen Glauben täuschend ähnlich, wie Zwillingsgeschwister. Aber innerlich ist es was ganz, ganz anderes, meilenweit weg. Es ist eine Frömmigkeit, die gründet darauf, dass man viele Vorschriften für das tägliche Leben zu beachten hat. Und ich sage es ganz offen, nicht alle sind gleich gefährdet von dieser Frömmigkeit. Wer nur mit halbem Herzen dabei ist, wer das mit dem Glauben, so ein bisschen fünfe gerade sein lässt und wer so eher von der lauen Fraktion ist, sage ich mal, der kann unbesorgt sein. Der ist immun dagegen. Der findet es eher abstoßend und unattraktiv und tut es vielleicht als Fanatismus ab. Aber wer mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen will, der weiß, wovon ich rede, von dieser Gefahr. Der weiß das. Der kann das gut nachempfinden. Leider ist es so, dass diese Art Frömmigkeit, die gesetzliche Frömmigkeit, nicht die hingegebene, die gesetzliche Frömmigkeit, auch andere immunisiert gegen den Glauben. Die sagen, also mit sowas bleib mir vom Acker. Da will ich nichts mit zu tun haben. Wer es ernst meint, wer wirklich 100% Christ sein will, der hat schnell ein offenes Ohr für Gesetzlichkeit. Er kommt möglicherweise in Not mit seinem Gewissen. Habe ich auch wirklich alles richtig gemacht? Liebt Jesus mich wirklich noch? Was soll ich bloß tun, damit alles wieder okay ist? Bin ich würdig? Darf ich am Abendmahl teilnehmen, so wie es mit mir aussieht? Und dann kommt es zu Depressionen, weil man die Konsequenz erstrebt, aber sie nie richtig erreichen kann. Ich habe schon gehört, es gibt richtig ein Krankheitsbild dafür. Und zwar nennt sich das ekklesiogene Neurose. Schon mal gehört? Ekklesiogene Neurose. Es entspricht nicht dem Willen Gottes, dass wir permanent von einem schlechten Gewissen gejagt werden. Das sage ich ganz, ganz deutlich. Wenn du ständig von einem permanenten schlechten Gewissen gejagt wirst, dann ist irgendetwas faul. Nicht mit dir, sondern mit deiner Frömmigkeit. Jesus hat alle Forderungen, die gegen uns waren, getilgt. Steht in der Bibel. Er hat uns befreit. Er hat uns auch befreit von den Meinungen anderer Leute, wenn da vielleicht einer ist, der gesetzlich unterwegs ist und dir sagt, du musst das und dies und jenes machen, brauchst nichts drauf geben. Niemand hat das Recht zu verklagen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Permanent unter schlechten Gewissen Leidende sind freundlich eingeladen zur Buße. Buße heißt Umdenken. Buße heißt, Gedanken, die sich als falsch erwiesen haben, auszutauschen gegen neue Gedanken. Ich lasse mich nicht mehr von menschengemachten Regeln knechten. Ich lasse sie schwätzen. Ich darf frei sein und nehme es auch dankbar aus Gottes guter Hand an. Natürlich brauche ich immer wieder Vergebung, jeden Tag. Ich bitte Gott darum. Wie gnädig, dass Jesus das sogar vorgesehen hat in dem Gebet. Das ist ganz normal. Und ich bekomme sie auch, die Vergebung. Und Achtung, viele Vorschriften sind menschengemacht. Die sind gar nicht von Gott. Gesetzliche Frömmigkeit ist aber noch in anderer Hinsicht gefährlich für den Glauben und damit für den Menschen. Zweite Hausaufgabe, hüte dich vor frommer Arroganz. Vers 18, niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich in scheinbarer Demut auf die Verehrung beruft, die er den Engeln erweist, der mit Visionen prahlt und sich ohne Grund nach weltlicher Art wichtig macht. Also hier geht es ja nicht so sehr auf Gesetzlichkeit, sondern jemand, der irgendwie erkenntnismäßig glaubt, dass er etwas voraus hat, aber auch mit Gissen, mit Regeln, man sich darauf was einbildet. Man meint, man kann alles halten, hat man auch schnell viel anderen voraus und das kann arrogant machen. Gesetzlichkeit kann auch das Gegenteil von Depression bewirken, nämlich fromme Überheblichkeit. In Kolosse war die Gesetzlichkeit gepaart mit einem Engelkult, kennen wir so nicht. Also nur so die spielerische Form bei Weltbild, wenn man da so guckt, kann man da so Engelchen kaufen und so, gibt es auch so Bücher. Aber das ist mehr so eine Randerscheinung. Hier war das richtig eingeführt in eine Gemeinde von einer bestimmten Richtung und auch Spezialvision gab es eine Menge. Und die führenden Vertreter, die waren einfach sehr, sehr stolz darauf, was sie den einfachen Christen voraus hatten. Und ihre Fans in der Gemeinde, die waren auch stolz, dass sie zu diesem besonderen Lehrern gehörten und den anderen etwas voraus hatten. Wie verändert so etwas die Beziehung zu den anderen? Aber ganz gewaltig. Noch viel wichtiger, wie verändert es die Beziehung zu Christus? Ganz gewaltig. Die Versuchung ist real. Verächtlich auf andere herabzuschauen, wenn ich glaube, ich habe besondere Erfahrungen gemacht. Ich halte es ganz besonders genau mit den Vorschriften, Regeln, Gesetzen und Geboten. Da denke ich vielleicht, naja, die anderen, die machen sich's ja ganz schön einfach, betten sich fein sanft auf der Gnade Jesu aus. Wo ist da der Ernst? Wo ist die Konsequenz? Niemand soll euch den Siegespreis absprechen. Hier habe ich selbstständig was geändert an der Übersetzung. In der Einheitsübersetzung steht es ein bisschen anders, aber ist richtig. Ich habe es verbessert. Niemand soll euch den Siegespreis absprechen. Was ist der Siegespreis? Das, was wir von Jesus geschenkt bekommen haben. Ewiges Leben, Vergebung, Freiheit. Und da gibt es eben Leute, die sprechen einem das ab. Und das ist ein Spezialausdruck hier, dass wenn ein Schiedsrichter zum Beispiel die Leistung eines Athleten nicht anerkennt, die er aber erbracht hat. Ihr wisst, wir hatten eine EM und da war ein Spiel, Kroatien gegen, weiß nicht, Holland oder so. War das gegen Holland, wo das Tor nicht anerkannt wurde? Gegen England. Ja, das ist eine bittere Geschichte. Da bricht kein Jubel aus. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn ein Tor nicht anerkannt wird. Es ist ganz, ganz schlimm, wenn nicht anerkannt wird, dass Jesus den Siegespreis errungen hat. Sieghaft leben heißt im Blick auf Jesus leben und nicht im Blick auf die eigene Frömmigkeit, immer sich am Puls fühlen. Wer in seinem Glauben alles von der Barmherzigkeit Gottes erwartet, der wird schnell als religiös minderbemittelt angesehen. Und unsere Freiheit und unsere Freude, die lebt nicht mehr davon, von dem Sieg Jesu, sondern die lebt von der eigenen Frömmigkeit. Also hüten wir uns vor frommer Arroganz. Weil mir jetzt die Seiten durcheinander geraten sind, bin ich jetzt ein bisschen am Schwimmen, aber wir kriegen es hin. Ihr habt Geduld. Ich hatte noch eine dritte Warnung, eine Hausaufgabe. Und finde es hier nicht, aber jetzt. Oh, was ist passiert? Verdunkle nicht den einzigartigen Sieg Christi. Das ist der dritte Punkt. Es passiert mir selten, aber manchmal passiert es mir. Okay, machen wir es so. Hier wird jemand beschrieben, der sich ohne Grund nach weltlicher Art wichtig macht. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Verdunkle nicht den einzigartigen Sieg Christi. Der Sieg Christi ist wie ein Licht, wie eine Fackel, ein ganz, ganz helles Licht. Der gehört nicht unter einen Eimer. Der gehört nicht versteckt, sondern der gehört auf den Leuchter. Nicht nur, dass wir es weitergeben nach außen, sondern auch in uns drin, in unserem Herzen gehört es auf den Leuchter. Auf den Leuchter in deinem Haus, auf den Leuchter in deinem Herzen. Wenn sich alles um das Einhalten von Regeln geht, wenn das sich alles darum dreht, dann ist man überwiegend mit sich selber beschäftigt. Man fühlt sich religiös auf dem Puls und zwar immer. Und der Glaube konzentriert sich dann viel zu sehr auf sich selber. Der Glaube konzentriert sich zu sehr auf die eigene Religiosität, auf das eigene Tun. Und Christus tritt ganz automatisch in den Hintergrund. Es gibt alle möglichen religiösen Regeln. Einige haben sich Menschen ausgedacht. Wenn sie helfen, Jesus besser zu kennen, dann wunderbar. Aber wenn sie Jesus verdrängen, dann ist das ganz schlecht. Andere stammen aus dem Alten Testament, sind aber biblisch. Aber, so sagt Paulus, diese Regeln aus dem Alten Testament, ordnen wir sie richtig ein. Sie sind Schatten für das, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Die ganzen Feste im Alten Testament, die ganzen kultischen Regeln, sie sind Schatten von der Wirklichkeit. Sie verhalten sich zu, ich sag mal Ulrike, wenn ich jetzt die Ulrike vor mir sehe, sie ist real, ja. Aber es gibt ja auch Schatten von Ulrike. Also wenn es gibt diese Schattenrisse, kennt ihr die? So aus schwarze Pappe und dann so ausgeschnitten. Und ich kann sagen, das ist die Ulrike. Oh, das ist die Ulrike. Joachim hat vielleicht so ein Ding möglich und ihr seid, sagen wir mal, eine Zeit lang getrennt und das Einzige, was du von Ulrike hast, ist dieses Schattenbild. Ja, das ist kostbar für dich. Das guckst du immer wieder an, jeden Tag. Denkst an Ulrike. So, aber dann kommt Ulrike wieder und dann hat er die reale Ulrike und was ist, wenn er dann weiterhin das Schattenbild verehrt? Das ist doch Quatsch. Ja, das kann sogar die Beziehung zur realen Ulrike zerstören. Und so ist es auch mit den Festen, mit den Regeln aus dem Alten Testament. In dem Moment, wo Christus gekommen ist, haben sie sich erfüllt, sind erledigt und wir haben Christus. Und das ist die Hauptsache. Er ist das Haupt. Christus hat allein den Siegespreis errungen. Er hat das große Tor geschossen. Er ist das Haupt, mit dem wir verbunden sein müssen, damit wir in den Genuss des Sieges kommen. Wenn wir nun aber unsere eigene Frömmigkeit in den Mittelpunkt stellen, was passiert dann? Naja, dann sind wir getrennt vom Haupt. Was passiert, wenn man das Haupt abschneidet? Das bekommt einem immer sehr schlecht. Anstatt sich ständig auf den frommen Puls zu fühlen, sollten wir lieber darauf achten, dass der Kopf noch festsitzt. Denn ohne Verbindung zum Kopf ist der Puls auch irgendwann im Eimer. Darum sind Christen nur durch ihn lebendig. Wir sind nur in dieser Lebensbeziehung zu ihm. Er lebt ja in uns lebendig. Und da kommen die Regeln dann auch in die richtige Ordnung hinein. Nur durch ihn bewegt sich was in unserem Leben und nicht durch unsere eigenen Taten. Jesus hat gesiegt, also ist er in der Mitte und alles in uns schweige, wie es in dem alten Lied von Der Stegen heißt. Er muss immer in den Mittelpunkt stehen. Und zum Schluss habe ich ein Wort für euch ausgesucht aus dem Philipperbrief, das mir dazu einfach sehr stark in den Sinn gekommen ist, aus dem Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4. Und ich verstehe das im Licht der Wirklichkeit Jesu ganz neu. Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit in unserem Leben strahlt viel heller als unsere eigene Frömmigkeit. Amen.